Und essen kriegst du einen Dusch, wirst du nicht Wasser saufen. Erst ein Glas Mineral und dann ein Viertel Wein.
Herzlich willkommen zur 180. Folge Wein für Wein. Mein Name ist Katie.
Und mein Name ist Michael.
Und wir sind zwei WeinliebhaberInnen. Jede Woche verkostet man einen Wein, dabei weiß der eine nie, was der andere mitnimmt oder umgekehrt. Und jetzt weißt du sicher noch, welchen Wein wir letzte Woche verkostet haben, Michi.
Es war ein Wein und ein Weingut, das schon lange fallen hat müssen, nämlich das Weingut Roter Faden, Hannes und Olympia, Baden-Württemberg mit dem Lemberger Endschleife 2019.
Genau.
Richtig schönes Ding. Das hat mir schon sehr, sehr gut getaugt. Und die Geschichte von den zwei ist natürlich faszinierend, wie sie das alles ausgeht, dass sie da auch nebenbei noch einiges machen und gleichzeitig 4 Hektar auf meist Terrassen da irgendwie bewirtschaften. Ist schon arg.
Ja, genau. Handbewirtschaftung, ein Haufen Lemberger natürlich. Haufen also Lemberger ist durchaus der Fokus hier und das finde ich natürlich auch sau cool. Wir haben letzte Folge eine Lanze, du hast eine Lanze für Lemberger gebrochen.
Auf jeden Fall, ja.
Und richtig so, das war schon ein cooles Ding.
Und auch richtig cool, wie die zwar sich halt bei unterschiedlichsten Weingütern und wirklich unterschiedlich,
die haben sich ja trotz
ihrer Beziehung quasi immer wieder unterschiedliche Betriebe ausgesucht, die oft in der gleichen Region halt waren, aber trotzdem ganz unterschiedlich arbeiten und so. Schon schlau gemacht, viel Erfahrung gesammelt und das halt in einer sehr, sehr eigenständigen Art und Weise umgesetzt. Also es war sehr, sehr cool.
Jupp. Und jetzt, weil ich letzte Woche dran war, hast du wieder was für mich.
Richtig, aber jetzt haben wir wieder mal einen Wein, weil du hast ja da gleich fortgesetzt mit 2 Weinen.
Ja.
Jetzt kannst du dich auf einen konzentrieren.
Kann ich auf einen konzentrieren. Nein, das ist super. Das Ding ist wunderschön im Glas hier. Klar, ein bisschen ein Goldstich, ein bisschen ein Silberstich dabei.
Jawohl.
Relativ hell auch das Ganze.
Das
ne?
stimmt.
Fesch. Uff. Es ist nicht nur fesch, es redet da wirklich direkt
ja,
mit mir.
Natürlich.
Boah, das hat eine Intensität in der Nase gleich total. Also du hast zwei, die kämpfen fast miteinander, diese zwei Themen, die du da hast. Du hast einerseits schon dieses Fruchtthema natürlich,
ja.
Aber du hast eine unbändige Freshness, die fast so dieses grünliche Thema mit sich bringt, aber grünwürzig.
Richtig, ja.
Richtig schönes grünwürziges Thema. Es schreit natürlich nach Riesling.
Natürlich schreit es nach Riesling.
Aber es ist, weil dieses würzige Thema, es hat fast was Laktischer, also so dieses.
Ich finde eher fleischig als laktisch
tatsächlich. Ich bin bei laktisch und ich bin bei so einem so dunkles Käse gereift laktisch.
Aha, okay. Oh, kann ich jetzt nicht hundertprozentig nachvollziehen.
Also ich habe vor nicht allzu langer Zeit einen, ich weiß nicht mehr, was das war, einen französischen Schmelzkäse gehabt. Durchaus
so
reif.
Rinde so ein bisschen.
Ja, ganz genau. Genau das. Das habe ich ganz gerne mal bei intensiven Riesling-Themen.
Okay, gerne.
Das ist ganz witzig. Aber ja, das battelt sich da ordentlich drin.
Und die Frucht, beschreibe mal die Frucht auch noch, weil du hast jetzt sehr auf die Würze
Stimmt,
da konzentriert.
Sorry, weil die Würze halt auch wirklich spannend ist. Ne? Also das ist super, super interessant. Das Fruchtthema ist irrsinnig klar. Also ich erwarte jetzt schon, dass es am Gaumen genau diese gleiche Klarheit mit sich bringt. Du hast einerseits so was ganz Cleanes, Schönes, fast wie so sternfruchtartig. Weißt du, was ich meine? So dieses, das ist nicht in diese arge tropische Richtung, aber es hat so was.
So eine leichte Schlagseite von ein bisschen fleischiger, tropischer,
Dann hast du fast so ein Akazien-Honig-Thema. Nein, Blütenhonig, sorry, Blütenhonig-Thema.
Ja, Blüten bin ich viel mehr bei dir,
Blütenhonig-Thema, du hast generell dieses Blütenthema drinnen, fast Nektar.
Ja.
Es ist nur immer keine Frucht gewesen, aber es ist fast dieses Nektar-Thema da. Und drunter haben wir so richtig die Haut von einem Weingartenpfirsich.
Ja, sehr gut. Gefällt mir gut.
Aber ich finde auch dieses Blütenhonig- und Nektar-Thema ganz, ganz intensiv.
Ja,
ist da drin.
Also Nektar und das deutet ja auch schon ein bisschen in eine Richtung an, wo es da hingehen könnte. Ein
bisschen.
Aber nehmen wir mal einen Schluck.
Okay, passt, ich bin bereit. Der Michi hat gerade den Spucknapf angegriffen, der bei uns in der Mitte steht. Und hat sich dann gedacht, das ist ein Kaffee, den brauche ich nicht spucken. Und hat ihn wieder hingestellt.
Richtig.
Ja, schön. Ne? Rinnt halt unendlich. Also das Glasl ist so leer. Braucht man gar nicht diskutieren. Es funktioniert super. So, nächster Schluck.
Ja, da braucht man auf jeden Fall mal 2 Schlucker zum Starten, weil das fährt halt einmal ab mit dir.
Die Säure hinten nachher. Das fährt nicht nur, das ist fast so wie wenn du beim E-Auto auf Gas drückst. Super. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Nämlich relativ aus dem Nichts. Am Anfang hast du schon so dieses, du merkst halt, das ist ein Kabi, ne? Da haben wir durchaus ein bisschen Restzucker drinnen. So, Das ist der Start. Und dann danach ist dieses E-Auto-Pedal runter und Säure.
Yes.
Und das hört halt nicht auf, ne? Das macht halt einfach Zoom.
Und das bleibt da.
Mhm.
Also das fährt in die Unendlichkeit mit dir, das finde ich halt so geil.
Schön.
Das ist einfach umgaumen, haften bleibt da.
Wir haben wieder dieses schöne, grünwürzige Thema da drin, das gefällt mir super gut. Wir haben ganz klar dieses Blüten-Nektar, Blüten-Honig-Thema.
Ja.
Ganz intensiv, voll. Aber wir haben auch wieder diesen Pfirsich.
Ja.
Und voll. Der Pfirsich bleibt frisch.
Ja,
das ist kein Gatsch, der bleibt frisch.
Richtig.
Schön.
Und das schirbt weiterhin durch mit dir. Das ist richtig schön. Diese Würze bleibt da haften.
Schön.
Ich finde, das hat eine extrem schöne Harmonie und Struktur in sich. Obwohl das Kabi denkst immer so, ja passt. Säure und halt Zucker und dann fährt das halt und dann ist wieder weg.
Na, das ist mein Punkt. Das bleibt
geht nicht weg, ja.
Schön. Und hinten auch hast eben ganz, ganz klar dieses... Da bin ich jetzt fast wieder beim Akazienhonig. Das hat was so ganz am kleinen bisschen Holziges. Aber nicht Holzfass, sondern dieses so fast Baumrinde-artige. Weißt du, was ich meine? So hinten raus. Schön, das gefällt mir. Super. Sehr gut. Kabi haben wir auch noch nicht gehabt, ne?
Dazwischen so ein bisschen Lemongrass-Kick.
Ja, genau. Lemongrass ist eh wieder genau dieses Thema, was wir öfter mal haben, wenn dieses, wir das versuchen zu beschreiben.
Genau, dieses Grün.
Dieses leicht exotisch, grüne,
Säure. Voll. Gefällt mir da wieder gut. Kabi hatten wir das letzte Mal vor sehr, sehr langer Zeit.
Haben wir das schon mal gehabt?
Ja, wir haben Kabi aus Österreich gehabt.
Ah.
Wir haben...
Natürlich, aber das ist ja schon...
Bei der Stargard-Folge, das muss
eineinhalb gewesen sein. Jahr, zweieinhalb Jahre her.
Ich glaube, Folge 56 müsste das gewesen sein. Urban Stargard Rock'n'Riesling.
Eine Zeitl her, das Ganze.
Das ist richtig lang her, ja. Und wir haben da einen Hinweisgeber, ich werde dann später noch darauf eingehen, der gesagt hat, ihr müsst wieder mehr Kabi trinken.
Ah.
Und dem wird natürlich sofort Folge geleistet, weil das stimmt, das haben wir wirklich schon lange nicht mehr gehabt.
Das stimmt eigentlich. Und es lässt sich halt auch so gut dringen.
Richtig.
Ah, gut.
Also Riesling-Kabinett,
korrekt. Riesling-Kabinett, sehr schön. Ich würde dem natürlich jetzt was Deutsches geben. Ich habe überlegt.
Ja, natürlich.
So, warte, lass mich noch mal ganz kurz. Es hat so was mega Kristallines, was ich ganz gerne mal mit dem Schiefer zuschreiben kann.
Mhm.
Aber es hat sonst nicht besonders viel Schieferanzeichen.
Aber es stimmt, das ist Schiefer.
Gut. Dieses Kristalline ist es.
Ja.
Ich finde, das hast mehr, wenn das Ganze spontan vergoren ist, weniger Zucker hat, wenn das Ganze nicht überlagert wird.
Yes.
Dann hast du eine Aromatik mehr. Du hast in der Aromatik sehr, sehr stark diese ganzen Themen, die du halt vom Kabi kriegst.
Ja.
So dieses sehr, sehr intensive. Mhm. So, ich war jetzt auf dem, wie heißt er denn, Max Kilburg gegangen. Einfach weil der richtig schöne, richtig freshe Kabis gehabt hat. Ich muss da ganz ehrlich sagen, Kabi stilistisch einordnen, dafür müsste ich viel mehr davon dringen. Geradeck macht, ne? Aber der war mir eingefallen, der ist nicht ganz unweit dieser Stilistik gewesen, in meinem Kopf zumindest.
Verstehe,
aber
kann ich nachvollziehen.
Wer kann es denn nur sein? Wen haben wir denn nur als Kabi an
Wollte jetzt eigentlich mal eine Region
Mosel.
Hören,
wenn man Skifahren muss, Mosel sein.
Ne? Jawohl, es ist Mosel. Bevor du das jetzt weiter überlegst, wir haben ja zuletzt berechtigterweise den Hinweis gekriegt, hey Leute, ihr verkostet da Sachen und dann regt euch über Bewertungen auf so ein bisschen und diskutiert so drüber. Eigentlich kehrt das Zeug auch bei euch bewertet und einmal aufgeschrieben, bevor herauskommt, welches Weingut das ist, weil sonst hast du ja dasselbe Thema, was wir kritisieren, dass Sachen dann offen verkostet werden und dann hat das immer 9,9 Punkte oder 99 Punkte, wenn es halt von Winzer ABC ist. So, das heißt, du darfst jetzt deine Bewertung einmal aufschreiben und dann lösen wir das auf. Ich habe meine auch schon aufgeschrieben. Ich meine, ich habe ja gewusst, was es ist, also meine ist ja ein bisschen hinfällig dann. Aber ja, ich habe sie einmal schon niedergeschrieben. Und dann sehen wir am Schluss, wo wir landen werden.
Mhm.
So, und jetzt darfst du weiterraten. Wer das denn sein könnte, ich sage dir jetzt schon mal, du wirst nicht draufkommen.
Das finde ich gut. So, aber wir sind an der Mosel.
Wir sind an der Mosel, jawohl.
Schön war es, wenn ich jetzt sagen könnte, naja, also diese Noten erinnern mich an roten Schiefer, ganz klar. Aber wenn ich nicht draufkommen kann, Michi.
Sollst du einfach sagen.
War es wohl gescheiter, wenn ich wirklich nicht wissen kann.
Du hast das ja schon sehr richtig zugeordnet. Ich lasse einmal den Winzer dahinter selber sprechen.
Hi, hier ist der Moritz vom Weingut Vollenbeider aus dem schönen Traben-Trarbach an der Mosel. Ihr trinkt heute den 2023er Wolfergoldgrube Riesling Kabinett Wurzelecht. Viel Spaß dabei.
Na, war ich nicht drauf gekommen?
Weingut Vollenbeider, sagt er das irgendwas?
Nein, gar nichts.
Top, top. Dann lehne dich zurück und sei gespannt auf diese Geschichte, weil sie wird die ziemlich sicher umhauen.
Na bitte, let's go.
Die Geschichte vom Weingut Vollenweider startet nämlich nicht an der Mosel, sondern in der Schweiz. Der Daniel Vollenweider hat ursprünglich Vermessungstechnik gelernt, ist dann aber recht schnell draufgekommen, dass er das nicht wirklich so machen will und dass ihm das nicht hundertprozentig taugt. Er hat sich dann für ein Weinbaustudium entschieden, weil er irgendwie sich gedacht hat, ui, das könnte leibender sein, das war so Mitte der 90er, damit man das ungefähr einordnen kann.
Mitte der 90er, okay.
Richtig. War dann auch in Neuseeland auf Praktikum und hat dann 1994 den ersten Late Harvest Riesling in Neuseeland gemacht. Also
den hat schon
immer
KB.
Ein bisschen was mit Restzüst zu tun gehabt, das ganze Thema. Und er ist dann mit Max Gerstl, Gerstls Weinselektion, ja, sagt er was, aus der Schweiz, also einer der wichtigsten, größten Händler in der Schweiz. Mit dem ist er von 1995 bis 2000 immer an die Mosel gefahren und hat dort verkostet.
Mhm.
Also du musst dir denken, die haben so Sachen im Sortiment wie Egon Müller, die Brüms, Ernie Losen, also halt richtig das Who is Who quasi,
yes,
der Moselwinzer. Und der Daniel ist halt komplett hängen geblieben. Der hat währenddessen in der Schweiz zwar ein Praktikum gemacht beim Weingut Georg Fromm, aber ist dann 1999 schon zum Ernie Losen gegangen und war halt komplett fasziniert von diesem Mosel-Thema.
Mhm.
Er hat dann auch dadurch beeinflusst, dass ihm die Weine vom Egon Müller, also gerade Egon Müller Schatzhofberg, das war so sein Wein, das hat ihm extrem fasziniert. Und gerade diese Stilistik hat ihm auch dann dazu bewogen, dass er gesagt hat, er möchte eigentlich da irgendwie mehr machen.
Mhm.
Und hat dann halt mal entschieden, ja, würde eigentlich gern da bleiben in der Region, was aber natürlich nicht ganz so einfach ist. Ne? Du bist der Schweizer, an der Mosel willst du irgendwas machen.
Ja.
Wir sind da jetzt Ende der 90er, Anfang der 2000er. Es ist eine Zeit, wo gerade viele Winzerinnen und Winzer aufhören, so wie heute.
Ja.
Es heißt flächenmäßig, das geht schon, aber die hören ja nicht auf, weil einfach keine Lust mehr, sondern weil sie das halt nervt mehr antun will, in diese steilsten Lagen tatsächlich da irgendwie Weinbau zu betreiben.
Ja, weil es ist ja halt nicht rentiert, deshalb genau. Du hast einen sehr großen Namen.
Es rentiert sich nicht, es ist sau viel Hocken, es ist ultra zart und es ist halt einfach so viel wirklich, wirklich harte Handarbeit. Wir werden dann nachher ein bisschen Vergleichswerte auch zu anderen Regionen wieder, ja, was das stundentechnisch angeht und so. Und das war halt so, du kannst schon was machen, du kannst schon günstig da Weinberge kriegen im Endeffekt, aber jetzt so richtig die guten Sachen kriegst du natürlich auch nicht. Und der Daniel wollte aber nicht einfach einen Weinberg irgendwo in einer, ja, bekannten oder bekannteren Lage schon mal übernehmen, sondern er hat gesagt, wenn er was macht, dann will er was machen, das noch niemand macht.
Also, schwierigste Konditionen ausgesucht, richtig, die es noch gibt.
Mein Satz geht auch weiter mit, das war schon ein Freak im positivsten Sinn. Also, das war wirklich,
ja,
totaler Freak. Der Moritz Hoffmann, mit dem ich telefoniert habe und auf dessen Geschichte wir gleich kommen, hat erzählt, dass es damals dann 1999 ein legendäres Abendessen vom Daniel Vollenweider mit dem Ernie Losen und mit dem Stuart Piggott gegeben hat.
Mhm.
Und der Daniel war ihm damals auf Suche nach Fläche, hat so überlegt, hat gerade eben dieses Praktikum auch beim Ernie Losen gemacht. Und der Stuart Piggott war es dann, der gesagt hat, du, ich glaube, da war was, was du suchst, was Spezielles, da würde mir was einfallen.
Mhm.
Und hat ihm damals dann die Wolfer Goldgrube sagt. Da ist nämlich gerade was frei geworden.
Mhm.
Die Wolfer Goldgrube ist eine Lage, die hat eigentlich zu dem Zeitpunkt keiner kennt. Unter die WinzerInnen hat es aber immer schon einen hohen Stellenwert gehabt, weil die Wolfer Goldgrube ist quasi nördlich von Traben-Trarbach, in einer Moselschlinge liegend, nach Südwest ausgerichtet, sehr kleinteilig. Also die ganze Lage hat insgesamt 7 Hektar mit ganz vielen Mini-Parzellen bis auf 20 Quadratmeter runter. Also es ist wirklich ganz, ganz kleinteilig, ja, das ganze Ding. Und da ist so ein kleiner Hügel nochmal drinnen, extrem steil das Ganze natürlich, rundum und um so ein bisschen Wald.
Mhm.
Der Großteil der Lage ist nicht flurbereinigt worden. Du hast da auch noch ganz, ganz viel echt alte Rebzeilen drinnen.
Und deswegen auch so kleinteilig, ne?
Deswegen auch so kleinteilig, ja. Und du hast eben auch noch wurzelechte Reben dort schnell. Also
deswegen halt auch dieser wurzelecht.
Genau. Echter Paradies in sich, aber halt zart und unbekannt als Lage. Ja. Deswegen hat sich halt da auch keiner gleich draufgesetzt. Aber natürlich, für Daniel Vollenweider eigentlich genau wie gemacht dafür.
Mhm.
Zudem hast du auch noch extrem viele verschiedene Riesling-Klone drinnen. Das ist auch nochmal wichtig, hat der Moritz auch nochmal betont, weil du hast halt mittlerweile sehr, sehr viel dann nur mehr einen Klon irgendwo, ja, stehen. Und mit dem hast du natürlich schon nochmal ganz viele Unterschiede in dem Traubenmaterial, was du da kriegst, weil er sagt, da wird immer geredet bei Spätburgundern so über die unterschiedlichen Klone. Bei Riesling wird das immer ein bisschen ausgespart. Dabei gab es auch da sehr, sehr viel spannendere Klone, als wie das Standardzeug, was verwendet wird, weil im Endeffekt ist dann immer so, dass halt in einer Ortschaft wird halt dann Riesling gepflanzt oder neu ausgepflanzt und dann wird alles von einer Rebschule genommen. Dann ist überall das gleiche Rebmaterial.
Ist günstiger, schau.
Genau, ist günstiger, kaufen wir gleich gemeinsam. Ja. Jedenfalls unendlicher Arbeitsaufwand, aber Paradies für den Daniel Vollenweider. Und er hat gesagt, ja geil, das mache ich. Hat damals 1 Hektar in der Wolfer Goldgrube erwerben können. Kompletter Fokus auf restsüße Rieslinge, weil das ist halt genau das, was ihn fasziniert hat. Und hat im Jahr 2000 dann seinen ersten Jahrgang vinifiziert. Durch den Max Gerstler dann natürlich gleich einmal einen Importeur gehabt in die Schweiz.
Hilft natürlich.
Schweizer Winzer an der Mosel, verkauft in die Schweiz. Also das ist ja ein gutes Verkaufsargument per se, weil das macht es ja mal spannend. Und man muss dazu sagen, das Jahr 2000 war ein richtiges Scheißjahr. War dann auf seiner ersten Weinmesse eben in der Schweiz. Und der Egon Müller hat auf der Messe gesagt, die beste Kollektion dieses Jahres ist der Daniel Vollenweider.
Wirklich?
Ja.
Also wenn der Egon Müller das über dich sagt, Freunde.
Also der ist einmal komplett zum Ritter geschlagen worden bei seiner ersten Weinmesse. Ganz arg. Also halt ein sehr, sehr steiler Start. Und von da an war eigentlich dieser Name Daniel Vollenweider bei Winzerinnen und Weinfreaks einmal so geläufig, sagen wir mal so.
Gut positioniert.
Ja, zumindest in der Bubble halt einmal positioniert, ne? Er ist dann 2003 als Entdeckung des Jahres von Gomillot gefeiert worden. Also da ist er ein bisschen über diese Bubble hinausgegangen und man hat diesen Namen einmal ein bisschen etabliert gehabt. Und man hat halt gesagt, ja, dieser verrückte Schweizer, der da in die Terrassen irgendwie Wein macht, der macht das irgendwie ganz gut und kann man schon machen. Aber es war immer noch so ein Geheimtipp.
Ja.
Bis 2008 übrigens hat der Daniel auch wirklich nur süß gemacht. Also erst 2008 hat er dann begonnen, dass er auch trockene Rieslinge ausbaut.
Weißt du, wie viel Fläche das war, beziehungsweise wie viele Flaschen das damals waren?
Wir kommen gleich noch drauf, wie viel Fläche das sind. Mhm. Es sind mittlerweile insgesamt 6 Hektar Fläche.
Okay.
Das hat sich über die Zeit langsam gesteigert. Also es wären da 2008 nicht mehr als 3 Hektar, 4 Hektar gewesen sein.
Okay.
Also das war nicht viel und das war am Anfang wirklich alles restsüß. Ab 2008 dann langsam begonnen mit trockenen Rieslinge. Heute, damit man das auch gleich klarstellt, heute sind wir bei 50-50.
Okay.
50% trocken, 50% restsüß. Über die Jahre hat der Daniel dann eben mehr und mehr Fläche dazu gekauft. Er hat sie unter anderem eben in der Goldgrube Parzelle für Parzelle geholt. Deswegen sage ich, es wären 2008 nicht mehr als 3-4 Hektar gewesen sein, weil mittlerweile sind es 4 Hektar Goldgrube, die sie im Besitz haben. Die haben es auch schon ein bisschen länger. Also das ist nicht das Neueste, was dazugekommen ist. Mhm. Entsprechend schätze ich, dass die dann vielleicht da schon da waren. Kann sein.
Okay.
Gleichzeitig haben sie auch noch ein bisschen was in der Lage Schimbock. Das ist eine Monopollage, das sind 0,6 Hektar und die schließt quasi flussabwärts, also südlich davon an die Goldgrube an.
Mhm.
Das ist noch ein bisschen karger, noch ein bisschen steiniger insgesamt. Der Riesling, also ich habe 21 verkostet, das ist gerade der aktuelle Jahrgang am Markt.
Mhm.
Also wenn wir alle über Terroir und über Mineralik reden, müssen wir eigentlich das saufen.
Mhm.
Das ist unfassbar. Das ist wirklich, wenn du dir vorstellst, du schlägst eine Schieferplatte an, wo irgendwer ein bisschen Zitronen drauf träufelt hat. Also so ein bisschen mit der Säure halt dazu.
Geil.
Aber es ist wirklich, das ist nur starr. Also
das finde ich super.
Da kannst du deinen Weingarten Pfirsich, den kannst du aufzeichnen. Also das braucht auf jeden Fall noch mindestens 10 Jahre, bis das einmal in irgendeiner Fruchtphase kommen kann.
Wenn es überhaupt jemals eine hat.
Genau. Mhm. Aber auch richtig leimend und richtig spannendes Ding. Und dann gibt es noch flussaufwärts den Gröfer Steffensberg.
Mhm.
Der schließt ebenfalls an die Goldgrube an. Also die Lagen sind eigentlich alle sehr nah nebeneinander.
Ja, super.
Und dann haben sie noch in einem Seitental, im Schottbachtal, das ist gegenüber von Traben-Trarbach. Also die Lagen, die wir jetzt besprochen haben, Traben-Trarbach liegt ja genauso in dieser Schleife drinnen. Yep. Die Lagen sind alle quasi nordwestlich rauf. Mhm. Und die Lage im Seitental quasi, also die Lage im Schottbachtal, der Trabacher Burgberg, der ist dann quasi auf der anderen Fluss, am anderen Flussufer geht so ein kleines Tal rein. Da steht so eine Kirche drin, geht so ein bisschen rein und da stehen so ein bisschen Reben in dem Seitental drinnen. Das haben sie jetzt erst vor kurzem dazugekriegt und da machen sie jetzt gerade einen Einstiegskabi quasi. Mhm. Weil die Lage ist noch mal einen dicken kühler als alles andere, weil halt in dem Seitental kommt noch weniger Sonne rein und deswegen perfekt für Einstiegskabi. Insgesamt, wie gesagt, 6 Hektar oder das komplette Steillagen. Im Flachen haben sie wirklich gar nichts.
Mhm.
Also richtig zart.
Macht es nicht leichter.
So, jetzt müssen wir in unserer Geschichte kurz einmal springen, nämlich zur Story von Moritz Hoffmann. Du hast ja vorher Moritz seine Stimme schon gehört.
Ja.
Der führt das Weingut heute. Der Moritz ist aus Alf.
Mhm.
Alf ist 2 Moselschleifen flussabwärts von Traben-Trarbach. Also er ist schon ein Kind der Mosel.
Okay.
Kein Schweizer.
Mhm.
aber hat jetzt per se nichts mit Weinbau zu tun gehabt. Also nicht so, dass du sagst, ja passt.
Kann man das? Weingut an der Mosel wohnen?
Auf das komme ich eh gleich. Er hat halt natürlich was mit Weinbau insofern zu tun gehabt, dass du halt ständig von Wein umgeben bist.
Eben.
Und klassischerweise hat der Opa halt schon ein bisschen Wein gehabt.
Ah.
Aber die Eltern zum Beispiel haben das halt gar nicht übernehmen wollen, die hat das nicht interessiert.
Okay.
Und der Moritz hat auch nicht so recht gewusst, was er eigentlich mal machen soll und hat dann eine Lehre als Küfer, also ähnlich wie beim Flo Erlenbach, haben wir das schon mal gehört, gemacht. Also war in einer großen Kellerei, drittgrößte Kellerei in Deutschland, hat er mir erzählt, für die Weinbereitung zuständig. Das heißt, er ist halt nur im Keller gestanden und hat halt wirklich Wein gemacht.
Ja.
Im Wortsinn.
Nie das Licht des Tages gesehen.
So quasi. Er hat sehr, sehr schnell gemerkt, dass er das Thema Wein schon richtig interessiert, aber jetzt diese riesige Kellerei und dieses Massenware-Thema war es halt nicht.
Okay.
Er hat dann seine Ausbildung einmal fertig gemacht, ist dann nach Neuseeland und Australien gegangen, war da unter anderem im Barossa Valley in Australien bei Two Hands Wines, also schon auch wieder ein größeres Weingut. Aber wie so oft ist mehr um diese Auslandserfahrung gegangen, als tatsächlich um das Weingut per se. Danach hat der Moritz dann begonnen, in Geisenheim Weinbau zu studieren.
Ah.
Also er hat da schon genau gewusst, er will noch einiges tiefer in die Materie. Wo genau hin, war auch noch nicht klar. Er war währenddessen zum Beispiel in Südtirol, arbeitet in einer Kellerei, St. Michael Eppan. Also nochmal ein sehr großes Gebilde wieder. Also er war schon diesem große Weinbaugebilde damals noch treu.
Ja.
Also ganz, ganz konträr zu dem, was er heute macht eigentlich. Und gegen Ende von seinem Studium hat sich der Moritz dann gedacht, okay, eigentlich war ich noch nirgends sinnvoll in meiner eigenen Region auf Praktikum. Ich muss einmal zu irgendwem in der Mosel gehen, weil ich komme ja von da.
Ja.
Und er hat gesagt, er hat sich damals schon mit dem meisten so stilistisch nicht wirklich anfreunden können. Also hat ihm eigentlich alles nicht so hundertprozentig getaugt.
Mhm.
Und das Einzige, was er dann so am Zettel gehabt hat, waren drei Betriebe. Es war einerseits Weiser Künstler, Matthias Knebel und eben Daniel Vollenweider. Das waren die drei Betriebe, wo er gesagt hat, die konnte ich mir irgendwie vorstellen, dass das passt, das schmeckt mir auch wirklich so.
Ja.
Zur Einordnung, wir sind da im letzten Jahr von Moritz seinem Studium, er ist damals 24 Jahre alt, das heißt, das ist im Jahr 2019.
19,
also,
okay.
Wir sind da noch nicht so spät, also wir sind recht zeitnah zu heute jetzt, wo der Moritz sich das überlegt hat, ist dann 2019 quasi zum Daniel gegangen und gesagt, hey, wie war's, wie schaut's aus, wird das passen? Der Daniel hat gesagt, ja passt, machen wir das. Und er hat schnell gemerkt, das ist es. Er hat schnell gemerkt, das ist schon der richtige Ort da für mich. Also schon zu Beginn des Praktikums hat ihm das halt richtig getaugt. Er hat gesagt, der Daniel und er haben von Anfang an eigentlich einen super Draht miteinander gehabt. Sie haben die gleiche Philosophie in sich gehabt irgendwo und der Moritz hat erzählt, er hat auch von Anfang an eigentlich extrem viel machen dürfen. Also der Daniel hat ihm nie irgendwie eindeutet und gesagt, das musst du machen, sondern eher so, hey, das machen wir halt. Wie würdest denn du herangehen? Was war denn dein Zugang dazu? Und dann war es manchmal so, dass er Daniel gesagt hat, ah ja, cool, machen wir es so, wie du meinst. Machen wir es mal was so, dass sie gesagt haben, nein, nicht ganz, mach es lieber so und so. Und der Daniel hat ihm halt gesagt, wie er da herangehen würde. Und manchmal haben sie es einfach ausdiskutiert und haben gesagt, nein, was ist wirklich die beste Lösung? Und sind dann auf einen Kompromiss gekommen. Also viel aktiv schon drinnen in der Arbeit, obwohl er eigentlich als Praktikant angefangen hat, aber er ist halt im letzten Jahr Geisenheim quasi.
Ja.
Das heißt, er hat ja schon einiges an Wissen mit, hat einiges an Motivation mit und du hast da gehört vorher mit dem, die drei Stilistiken, sagen wir, der hat sich schon einiges angeschaut und einiges ertrunken auch und einfach
offensichtlich
gemerkt,
ist er extrem tief drinnen.
Genau, der hat schon genau gewusst, wo er stilistisch auch hin will. Also das war schon so ein bisschen ein Ping-Pong-Spielen quasi zwischen die zwei, mehr als wie eine klassische Praktikanten- und Chefbeziehung, wenn man so will. Gerade im Keller zum Beispiel hat eigentlich der Moritz von Anfang an komplette Verantwortung übernommen. Also du weißt eh, wie wir immer sind bei Winzerinnen und Winzer, die wir da vorstellen, die machen meistens nicht so viel im Keller, sondern die meiste Arbeit entsteht im Weingarten. Also war es natürlich eine sehr minimalistische Arbeitsweise, um die es gegangen ist, aber da hat der Moritz sofort viel Vertrauen gekriegt und da ist gleich gesagt, dann okay, mach du das.
Sehr cool.
Also schnell viel Verantwortung, viel Vertrauen. Der Daniel war damals gerade 49, keine Familie, keine Kinder. Das heißt, es war zu dem Zeitpunkt schon so, dass er überlegt hat, okay, wie kann es mal weitergehen?
Ah, ja.
Also das beginnt er gerade so und noch im selben Jahr, also wirklich sehr, sehr schnell, hat er dann in Moritz gefragt, ob er sich vorstellen könnte, das langfristig mal zu übernehmen.
Boah.
Das ist schon hart, ja.
Noch nicht einmal einem Jahr.
Ja, ja, und ich meine, der Moritz ist 24 zu dem Zeitpunkt.
Ja.
Das ist schon ein sehr, sehr großer Schritt. Und ich glaube, es war kurz einmal eine ziemliche Überforderung.
Ja, sicher.
Der Moritz hat gesagt, er hat sich mal fast ein halbes Jahr dann Zeit lassen mit der Antwort und hat sich das halt überlegt und ist dann zu dem Schluss gekommen, ja, ich würde es eigentlich schon machen. Mir taugt das, ich kann mir das schon vorstellen, ich will einmal selber was machen und eigentlich ist es perfekt so, wie es da ist. Er hat aber im selben Atemzug auch gesagt, und nein, ich kann es nicht abschätzen, ob es das ist, ich kann nicht abschätzen, wie das dann alles wird.
Ja.
Also das war ihm damals schon klar. Und das finde ich schon faszinierend, weil es erzählt auch ein bisschen die Geschichte, wie überlegt der Moritz mit seinen 24 damals war. Also er hat gesagt, hey, eigentlich, ich kann mir das eh nicht jetzt zerdenken, ich brauche es nicht zerdenken, weil ich weiß sowieso nicht, was auf mich zukommt. Aber ich habe da eine Chance und eigentlich wird es mir wahrscheinlich taugen, aber schauen wir mal.
Ja genau, die Frage ist erstens einmal, ob das jemals wieder kommt, so eine Chance.
Genau, gibt es die Chance noch einmal? Was bringt es mir, wenn ich jetzt Nein sage?
Genau.
Weil dann finde ich gar nichts aus im Endeffekt.
Gefühl, richtig, habe ich das Gefühl, es fällt mir irgendwas nur extrem. Also ja. Ich muss unbedingt nur irgendwo hin, weil ich habe das Gefühl, ich kann jetzt einfach nur nicht genug, ich würde es jetzt noch nicht machen.
Und kann ich mir irgendwie mehr darunter vorstellen, als wie es zu probieren. Ne?
Ja.
Und das war halt für ihn, war also die Entscheidung, nein, kann ich nicht. Ich kann jetzt nachher ein bisschen darüber nachdenken, aber es wird mir keinen Wissensvorsprung quasi geben. Ich muss eh wandern ausprobieren, wenn ich sage, es wäre irgendwie was für mich. Und
ja.
Hat dann ja gesagt. Und aus seiner Sicht war er halt einfach zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort irgendwie. Es hat einfach alles gepasst. Und ich würde sagen, er hat auch einfach den Mut gehabt. Das würde ich schon noch hinzufügen, weil das muss er schon trauen.
Ja.
Das ist schon stark. Noch im selben Jahr, also im 2019, hat der Daniel Vollenweider dann die Diagnose Krebs gekriegt.
Oh,
Prostatakrebs, um genau zu sein. Das ist natürlich eine extrem beschissene Situation.
Ja.
Ne? Gleichzeitig muss man dazu sagen, dass sowohl der Daniel als auch der Moritz das nicht wirklich begriffen haben, was das eigentlich heißt.
Ja.
Die erste Prognose war, dass der Daniel nach rund 15 Jahren mit dem Krebs leben wird. Also das war eigentlich ein recht positiver Ausblick, ein langfristiger Ausblick. Und damit ist das Ganze mal so ein bisschen in den Hintergrund gerückt, soweit sowas halt in den Hintergrund rücken kann. Also natürlich waren da Therapien, waren da Auf und Abs, hat der Moritz erzählt, aber sie haben sich jetzt nicht so viel Gedanken gemacht, wie es weitergeht, weil es ist ja eh weitergegangen.
Ja.
Und sie haben halt diesen Ausblick gehabt auf 15 Jahre, okay, alles gut, werden wir schon irgendwie schaffen. Und sie haben nicht wirklich darüber geredet, was da jetzt da genau passiert gerade. Der Daniel hat eben, wie gesagt, die verschiedensten Therapien gemacht. Manche haben sehr, sehr gut geholfen. Es ist wieder bergauf gegangen, manche weniger gut. Gleichzeitig ist dann auch noch die Pandemie gekommen mit Anfang 2020. Sprich, es waren extrem viele verschiedene Faktoren, die eigentlich da die Zeit zum irgendwie nachdenken oder kurz einmal überlegen, wie man das langfristig angehen soll, da nimmt.
Ja.
Der Moritz hat gesagt, jetzt im Nachhinein würde er sicher einiges anders machen, einiges auch damals schon abklären, was sie nicht gemacht haben, aber es ist leider nicht mehr geklärt worden. Der Daniel Vollenweider ist nämlich im Juli 2022 mit gerade einmal 52 Jahren verstorben, nachdem das letzte halbe Jahr die Therapien dann einfach gar nicht mehr funktioniert haben leider. Und der Moritz ist mit einem Weingut da gestanden, das zu dem Zeitpunkt schon ihm gehört hat. Also sie waren beide Teilhaber seit 2019.
Ah.
Das haben sie Gott sei Dank so geregelt.
Das haben sie gleich 2019 gemacht.
Das war sehr, sehr wichtig. Und er hat das natürlich erworben. Also sie haben jetzt nicht geschenkt worden oder sonst was. Weil das klingt immer so, ja passt, der ist halt der Nachfolger. Naja, er hat natürlich dafür auch bezahlen müssen, weil die Grundidee war ja, die machen das nach 15 Jahren gemeinsam und ihm gehört es halt dann am Schluss. Und er steht halt mit einem Weingut da, das komplett auf den Daniel ausgerichtet war. Und er steht ohne die Person da, die ganz klar natürlich sein Mentor war und auch die wichtigste Ansprechperson.
Ja.
Eine unfassbare Situation.
Unvorstellbar.
Nach einer Pandemie oder so halb nach einer Pandemie, weil 22 ist trotzdem noch viel schwierig. Die Situation war unfassbar hart. Es kommt dazu, dass der Moritz eben durch die Pandemie die Hälfte der Händler nicht einmal noch kennt hat.
Ach.
Weil klar, telefonierst einmal oder so, aber dass die Händler persönlich kennst, das passiert halt dann nicht. Das ist halt 2021, 2022 ist das halt alles flach gefallen. Es hat halt keine Messen gegeben, es hat keine Termine gegeben, war nicht. Er hat erzählt, bei einer geht es halt komplett um Fachhandel und Export. Ne? Das ist nicht der Endkunde, an den sie verkaufen.
Ja.
Das ist am Schluss für deutsche Verhältnisse auch zu teuer, unter vielen Anführungszeichen. Der Wein da zum Beispiel kostet 32 Euro. Wurzelechte Reben in Steilstlagen. Ich würde sagen, das ist viel zu billig, aber der Weinmarkt sagt natürlich, das ist,
es ist
halt
Kabi.
Kabi und das ist Steyr. Ja? Also für irgendwelche Abhof-Privatkundschaften ist das natürlich nichts, weil du hast um die Ecke halt die Genossenschaft, die Kabi um 7 Euro macht. Ne?
Ja.
Richtig schwierige Situation. Aber der Moritz hat gesagt, die sechs wichtigsten Händler, die sie haben, haben sofort signalisiert, wir sind da, wir helfen da, wir pushen die extra jetzt natürlich nach, weil wir wollen diese Legacy vom Daniel und jetzt ob jetzt deine auch weiterziehen.
Ja.
Was ein ganz, ganz starker Schritt war, weil er gesagt, er hätte schon auch verstanden, wenn der eine oder andere sagt, du, boah, ich kenne dich nicht einmal, du bist 29.
Ich kann dir jetzt nicht mehr volles Vertrauen da geben, einfach so.
Ja. Mhm. Du bist zu dem Zeitpunkt dann 27 eigentlich, ja? 27
gesagt. Ja.
Du hast vielleicht Ahnung, vielleicht auch nicht, aber das Risiko ist uns nicht wert. Wäre hart gewesen, aber wäre sicherlich auch fair gewesen.
Ja.
Er hat gesagt, von den kleineren Händlern rund um und um ist das natürlich ein paar Mal passiert, wo du halt sowieso sagst, das sind Händler, die kommen und gehen, die nicht so viel mit dem Ganzen zu tun gehabt haben. Die haben halt gesagt, puh, ist uns ein bisschen zu steil jetzt, weil da ist auf einmal die Person weg, die das die ganze Zeit gemacht hat. Ob das jetzt weiter so ist, wir schauen sich das lieber mal an und haben halt dann eher mal nicht so viel einkauft oder nichts mehr einkauft in den nächsten Jahren. Aber er hat gesagt, das ist quasi wurscht, weil das ist, da kriegst du sowieso neue Händler, kommen dazu, mache ich gängern. Aber die wichtigen, großen Händler sind einer geblieben und haben gesagt, okay, wir ziehen das gemeinsam durch, überhaupt kein Thema. Und du bist seit 2019 dabei und wir wissen, wie wichtig du in dem Weingut warst und wie wichtig du im Daniel als Sparringspartner warst. Also machen wir sich keine Sorgen.
Stark.
Extrem stark, ja. Was ihm Moritz in der schon sehr extremen Zeit der letzten 2 Jahre auch geholfen hat, war einerseits eben dieses Selbstverständnis von Anfang an. Er hat gesagt, das hat ihm so viel geholfen, dass ihm der Daniel einfach von Anfang an mitgegeben hat, sag, wie es das du machen würdest und tu. Und nicht einfach nur ihm irgendwas angeschafft hat und ihm irgendwie gezeigt hat, wie es gegangen hat.
Ja, gerade, dass wir es am Anfang durchdiskutiert haben, ne? Weil nur durch dieses Durchdiskutieren lernst du halt den Gedankengang von einem anderen kennen.
Richtig. Und dieses Grundvertrauen halt, dass auf seine Meinung und auf seinen Zugang schon auch wirklich Wert gelegt wird. Und der Daniel nicht gesagt hat, ja passt, wir können es diskutieren, aber am Schluss gewinne ich. Sondern halt wirklich, die haben sich halt wirklich super verstanden. Da war halt einfach ganz viel Vertrauen da und von dem zehrt der Moritz natürlich weiterhin. Das hat er gesagt, hat ihm extrem viel geholfen.
Ja.
Und natürlich auch die Strukturen rundherum hat er auch nochmal hervorgehoben. Also du hast zum Beispiel im Sommer immer eine Vermühle da, die einer beim Anbinden der Reben hilft. Die kommen seit 13 Jahren.
Ja.
Und er hat gesagt, natürlich, die kennen die Weingärten besser als ich.
Ja.
Eh klar, ich meine, die wissen ganz genau, was sie machen. Da braucht er nicht jedes Mal daneben stehen und sagen, mach so, sondern die wissen, was sie haben wollen.
Extrem hilfreich.
Hilft extrem viel. Dann gibt es auch noch Daniel, seine Mama, die mit 79 Jahren immer noch jeden Tag in die Steilslagen steht.
Ja.
Also richtig cool. Also er hat schon Unterstützung, sonst wird das auch einfach gar nicht gehen.
Mhm.
Wie zart die Arbeit in die Steilslagen der Mosel wirklich ist, brauche ich glaube ich nicht mehr erklären. Einfach einmal auf Instagram beim Weingut Vollenweider vorbeischauen. Da siehst du in ein paar Posts und Videos ganz gut, wie steil das wirklich ist.
Mhm.
Und dann denkst du schon wieder, fuck. Also natürlich, wir wissen es alle und wir sagen alle Mosel, Steilslagen. Schaut euch das einfach kurz an, wie es da oben geht,
das ist einfach
und
irre,
wie das ausschaut und wie du da halt irgendwie durchgehst. Ja, es gibt noch ein paar extra Challenges natürlich dazu, weil sonst war es ja fad. Wir haben natürlich alles in Einzelfallerziehung, also Stockkultur.
Mhm.
Keine Maschinen, wie du irgendwie hinkommst, auch klar. Zusätzlich war der Daniel, wie gesagt, schon richtiger Freak. Und der Moritz ganz genauso.
Mhm.
Sprich, es war anders als sonst in der Mosel nie der Zugang, das einfach konventionell zu machen. Sondern es ist eigentlich seit Anfang an herbizidfrei gearbeitet worden. Ja, du streckst deine Augenbrauen in die Höhe.
Dein Gesichtsausdruck ist verwundert.
Weil wirklich? Der Moritz hat gesagt, ungefähr 90% der Moselweingärten sind Herbizidweingärten.
Ja, wissen wir.
Auch heute noch.
Mhm, ja.
Und der Daniel hat das von Anfang an im Endeffekt herbizidfrei gemacht. Also schon mal ein ganz anderer Zugang. Wir haben ja unter anderem auch in Folge 109 mit dem Schüler Renard darüber gesprochen gehabt, wie schwierig das an der Mosel auch ist, das zu machen.
Hallo Hubschrauber.
Mhm. Jedenfalls hat der Moritz erzählt, wie er begonnen hat, waren 2/3 der Weingärten eigentlich biologisch bewirtschaftet. Und überall ist Begrünung gestanden, man hat einen guten Humusaufbau gemacht. Es hat halt keine Zertifizierung gegeben, weil der Daniel hat gemeint, geh, brauchen wir nicht. Der Moritz hat das von Anfang an anders gesehen und hat das auch gleich mal voll gepusht, dass sie sehr wohl biologisch zertifiziert sein müssen, weil gerade an der Mosel, wo da das halt eh keiner wirklich
sticht
glaubt und nicht macht, muss das noch mehr
sticht
machen.
Heraus, ja.
Und auch grundsätzlich hat er gesagt, kehrt einfach.
Mhm.
Er hat auch gesagt, ich war halt noch richtig motiviert damals.
Ja.
Er hat, glaube ich, nicht ganz gewusst, wie zart das tatsächlich ist, aber er hat es durchgezogen.
Mhm.
Mit 2020 haben sie mit der Zertifizierung begonnen, also direkt ein Jahr, nachdem der Moritz angefangen hat.
Ah, während der Daniel da war, ne?
Ja, ja.
Mhm.
Voll, also der Daniel war da schon an Bord grundsätzlich.
Ja.
Er hat sich nur gedacht, er braucht keine Zertifizierung.
Ja, ja.
Und der Moritz hat gesagt, Alter, komm, jetzt machen wir das, jetzt ziehen wir das durch. Da hat es halt einfach noch so ein bisschen diesen Schub gebraucht.
Ja.
Ab 2023 ist jetzt das gesamte Weingut biozertifiziert und der Moritz hat gesagt, er ist auch komplett davon überzeugt. Also da gibt es gar nichts zum Rütteln, obwohl man sieht an der Mosel, es ist so viel Arbeit, es ist so zart, aber man kann es schon machen.
Okay.
Ein kleines Beispiel. Wenn er jetzt in 3 Hektar Weingärten sprühen muss für den Pflanzenschutz, braucht er da zu zweit, also mit einem Helfer, mit einem Kollegen, 3 Tage.
Ja.
Mit einem Traktor wäre das gleich einen Vormittag erledigt.
Sicher.
Also ist schon richtig, richtig zart. Mhm. Für den Moritz ist aber ganz klar, das bringt einen riesen Qualitätsschub und es ist der einzig sinnvolle Weg. Aber man muss halt schauen, wie sich der enorme Aufwand wirklich lohnen kann. Das sagt er auch ganz offen. Mhm. Da meistens aktuell gerade schauen, wie es auch ein bisschen umstrukturieren, damit sich das auch langfristig ausgeht, aber dazu später noch mehr. Um das Thema biologisch noch fertig zu machen, der Moritz hat erzählt, dass gerade im sehr schwierigen Jahr 2024 an der Mosel wieder einige aufgehört haben mit Bio.
Ja.
Ja, Stimmung ist gerade ganz schlecht, weil sie halt einfach gesagt haben, einerseits zahlt sie sich nicht wirklich aus, andererseits ist es so zart. Und er hat gemeint, gerade jetzt, wenn ich 2024 mit Frost, mit Hagel, mit Bütz,
ja,
Druck, mit allem, der dabei war, mit wirklich allem, wenn ich das schaffe, kann mich nichts mehr umhauen. Also er hat das mehr als Bestätigung genommen dafür, dass das nochmal zeigt, dass es sehr wohl geht. Aber es ist halt unendlich zart. Ich habe natürlich auch nachfragen müssen, wie es da mit dem Thema Biodünn und Demeter ausschaut. Und der Moritz hat gelacht und gesagt, wir arbeiten wahrscheinlich mehr nach Demeter als so mancher Demeter-Winzer. Also er meint damit, dass halt wie bei Bio sich mittlerweile viele Betriebe einfach hinter dem Label ein bisschen verstecken und die Arbeitsweise eigentlich nicht ganz so ganzheitlich sinnvoll ist, wie man das von den Vereinen eigentlich hört.
Wollen würde, ja.
Gleichzeitig sagt er ganz klar, Kreislaufwirtschaft, ja, ist er voll dabei, das macht Sinn. Das ganze esoterische Steiner-Thema ist nichts für ihn.
Yep.
Also sehr klare Trennung. Nachsatz, mal schauen, was ich in ein paar Jahren sage. Wenn ich einmal das Gefühl habe, dass qualitativ nichts mehr weitergeht, dann muss ich mir das vielleicht doch nochmal anschauen.
Ah, ja.
Also er lässt sich diese Hintertür so ein bisschen offen, weil er sagte da selber, er hat sich jetzt noch nicht so viel damit beschäftigt in der Tiefe, weil aktuell qualitativ für ihn noch viel möglich ist.
Ja.
Und auch durch das Bio-Thema und halt durch das ganze Kreislaufwirtschaftsthema noch viel geht. Wenn er irgendwann ausstehen sollte, schaut er sich auf jeden Fall wieder an, weil er sagt halt, probieren musst immer und das kategorisch ausschließen, das gibt es nicht.
Finde ich gut.
So, jetzt haben wir schon viel über das Weingut Vollenweider und über den Moritz Hoffmann geredet. Jetzt müssen wir mal kurz zum Wein kommen natürlich.
Ja, bitte. Also,
im Glas haben wir, wie gesagt, den Riesling Wolfer Goldgrube Kabinett Wurzelecht 2023 aus der Lage Wolfer Goldgrube. Ja. Wobei der Moritz da gesagt hat, eigentlich sind es 7 Gewanne, die dann im deutschen Weingesetz 1971 zu einer Lage zusammengelegt worden sind und einfach nach dem leibendsten Gewannennamen benannt worden sind. Weil der Moritz sagt, die eigentliche Goldgrube ist ein Weingarten, der in einer Grube liegt, ja natürlich. Da sammelt sich das ganze Wasser. Entsprechend hast du sehr viel Ertrag, weil die Reben immer gut
versorgt sind. Deswegen ist es eine Goldgrube.
Genau, deswegen ist es eine Goldgrube. Und eigentlich sagt der Moritz, für ihn ist das der schlechteste Teil der Lage.
Also weil da sammelt sich das ganze Wasser.
Genau, das will ich nicht. Das interessiert mich gar nicht. Genau. Im Kabinett Wurzelecht landen nur die Trauben aus dem Gewann Ion. Das sind so 12 unterschiedliche Parzellen nochmal. Und da dann natürlich auch nur die Trauben von den wurzelechten Reben. Es sind einfach Stöcke, die bis zu 80 gehört sind.
So geil.
Gelesen wird dann in einem Durchgang in kleine 15-Kilo-Kisten. In 2023 war das am 26.09. Moritz hat extra nachgeschaut in seinem schlauen Büchlein.
Danke, Moritz.
Insgesamt sind das so 750 Liter, die da rausgekommen. Autsch. Nachdem die Säure jetzt 2023 nicht extrem hoch war, ist das alles ganz traubengepresst. In einer pneumatischen Schlauchpresse so über 5 Stunden ganz langsam abpresst. Der Moritz hat gemeint, da kriegst du einen ganz klaren Most, ähnlich wie bei einer Korbpresse eigentlich, und dann kommt das Ganze auf der Vollhefe direkt in den Edelstahltank und bleibt dann bis April auf der Vollhefe. Nach Gefühl wird halt mit einer Schwefelgabe abgestoppt, wie wir es kennen von Kabi. Dann wird das Ganze noch einmal filtriert und kommt auf die Flaschen. Das war's. Du darfst jetzt mal deine Bewertung nennen, die du ja vorher brav aufgeschrieben hast, weil wir fairerweise dieses Feedback bekommen haben.
Ich war dabei blieben. Also im Normalfall bleibt man so ungefähr dabei. Ja, ich meine, natürlich gibt es so einen extra Sympathiepunkt, aber es ist subjektiv, es stimmt schon. Also ich habe mir vorher schon notiert gehabt, 9,3 bis 9,4. Ich bin jetzt am ersten bei der 9,4, saugeil.
Ich bin auch bei einer 9,3 plus. Also für alle, die gesagt haben, ja, ich glaube ja nicht, dass ihr immer dasselbe aufschreibt.
Es tut mir sehr leid, aber es ist einfach so.
Unser Streak geht weiter. Schauen wir mal, wann wir das nächste Mal ganz auseinander sind.
Kann schon sein, dass es irgendwann einmal auseinander geht. Ab und zu gibt es Stilistiken, die taugen entweder die oder mir mehr.
Und die Chance ist natürlich nochmal größer, wenn man das halt im Vorfeld schon einfach aufschreibt und nicht zuerst anhört und dann das selber nachplappern kann.
So ist es.
So kann ich es nachplappern, aber habe es halt auch aufgeschrieben.
Ups.
Nein, ist ein richtig schönes Ding. Ja, es ist
absolut.
Schon, Kabi ist jetzt nicht mein Hauptthema, ne? Das teilen sie auch nicht, wir sind nicht die Kabi-Trinker schlechthin.
Aber ich denke mir jedes Mal wieder, es macht schon einfach extrem viel Spaß.
Ja.
Du hast fast nur mehr ein bisschen mehr die Chance, dass du das nicht zu verkopft angehst, da dieses Kabi-Thema, einfach weil es aus irgendeinem Grund, das kann komplex sein, so wie dieses Ding da, ne? Also es hat ja Layers, das hat ja Intention, das ist ja wirklich, das ist nicht irgendein Wein zum Weckerdringer, obwohl du einen Weckerdringer kannst.
Na klar kannst du einen Weckerdringer, aber du kannst halt davon auch stundenlang diskutieren, ja, du so brauchst halt 10 Flaschen.
Ist okay.
Es macht auch nichts, weil das Ganze hat 8% Alkohol, von dem her.
Kabi ist grundsätzlich schon ein sehr, sehr schönes
schon
Thema.
Schon leibend, ja. Kostenpunkt für den Riesling Wolfer Goldgrube Kabinett Wurzelecht, weil es gibt einen normalen Kabi aus der Goldgrube, deswegen muss man schon differenzieren. Wurzelecht ist quasi nochmal die extra Ding, wo nur die Selektion aus Wurzelecht die Reben reinkommt.
Alles klar, das wird sogar selektioniert und es gibt zwei verschiedene.
Ja, ja, wir reden gleich nochmal drüber, was alles selektioniert wird auch in der Zukunft.
Das würde mich interessieren.
Das Ding kostet 32 Euro, den Wein gibt es normalerweise bei Lobenbergs. Da ist der Wein leider schon aus.
Ja.
Klassiker.
Ja.
Aber man findet noch eine gute Auswahl an Vollenweider Weinen dort. Ebenfalls findet man die Weine bei Gerstl's Weinselektionen in der Schweiz. Da gibt es auch diesen Wein noch und auch ein paar ältere Jahrgänge. Also das ist auch ganz spannend. Da kann man sich auch ein bisschen anschauen, wie auch diese Entwicklung ist, jetzt, was seit der Moritz dazugekommen ist zum Beispiel. Also kannst du auch noch 19er Jahrgänge davor kaufen. Es gibt da ein bisschen Late Release aus 2011 und so. Also es ist ganz spannend.
Mit Sicherheit auch lustig, das einfach einmal ordentlich altern zu lassen.
Ja, na sicher, ne, das kannst
du ewig hinlegen. Bleibt da mit Sicherheit stehen, 30, 40, ja, gar kein Problem.
Klar. So, und jetzt kommen wir noch zur Zukunft von Moritz Hoffmann und seinem Weingut Vollenweider. Der hat nämlich schon einige Ideen und einiges vor. Einerseits würde eben die gewannenen Namen noch mehr in den Vordergrund stellen, also wieder diese alten Lagennamen hervorbringen. Ne? Wir haben ja vorher schon gehört, die Lage Ion, wo das jetzt her ist, weil er gesagt, die Leute haben sich damals schon was überlegt, wie sie die Wolfer Goldgrube in diese 6 Einzellagen quasi unterteilt haben. Und entsprechend wird es auch wieder Rieslinge aus den gewannenen Vion geben, einzeln ausbaut, weil er einfach sagt, das ist so unterschiedlich vom Boden und vom Kleinklima her, das musst du einfach sagen.
Es war sicher cool zum Nebeneinander verkosten einfach.
Richtig,
nice.
Richtig. Also kommt jetzt mit dem Jahrgang 23, glaube ich, kommt schon was.
Okay.
Und 24 ist, glaube ich, nochmal stärker gemacht worden, wenn ich das richtig im Kopf habe, so wie wir das diskutiert haben.
Mhm.
Der Moritz hat gesagt, der Fokus wird weiterhin auf Restsüße und trockene Weine bleiben. Also dieses Hälfte-Hälfte wird ungefähr mal bleiben. Bei den trockenen Weinen ist in den letzten Jahren schon viel weitergegangen, hat der Moritz gesagt. Also da ist schon, seit er dazugekommen ist, noch mal einiges weitergegangen. Weil das war beim Daniel halt mehr so ein Ding, das er auch gemacht hat, aber sein Fokus ist schon immer auf den restsüßen Weinen gelegen.
Finde ich wirklich hochspannend. Ne? Also ich meine, seine Geschichte erklärt es natürlich.
Voll.
Aber im Normalfall hast du halt, die trockenen Weine sind aktuell zumindest der Fokus.
Ja, ja, klar.
Und dann hast du halt Kaviar.
Weil aber der kommt ja nicht aus aktuell. Ne? Der hat 2000 angefangen und war beeindruckt von Egon Müller. Ja, also du musst da einmal Rest süß machen und alles andere ist eigentlich mal wurscht. Der Daniel hat früher zum Beispiel auch bei den trockenen Rieslingen, wenn es langsamer in der Gärung waren, halt mal mit 11 Gramm Restzucker abgefüllt oder sowas. Und der Moritz sagt, nein, bei ihm geht das komplett trocken auf dem Markt. Also da bringt das lieber ein halbes Jahr später raus und wartet, bis die Gärung wirklich durch ist, bevor er irgendwas mit 11 Gramm Restzucker oder so am Markt bringt, weil er will schon wirklich diese Unterscheidung haben zwischen Knochentrocken und halt leibende Kabinette.
Er will keinen halben Kabi machen,
Auch vom Ausbau her geht der Moritz ein bisschen in eine andere Richtung. Er will noch viel mehr auf Holz setzen, also großes Stückfass statt dem Edelstahltank.
Ja.
Es geht jetzt noch nicht überall zu hundertprozentig aus und auch beim Kabi zum Beispiel macht es ja auch Sinn, das Ganze mit Edelstahl zu machen. Ja. Da musst du diese Frische haben. Aber gerade bei den trockenen Rieslingen hat er gesagt, noch mehr Stückfass, Schritt für Schritt noch mehr ins Holz und weniger im Edelstahl machen.
Spannend, das heißt, da kommt jetzt stilistisch eine relativ große Änderung.
Ja, ja, doch. Mhm. Das wird aber, also diese Änderung hat schon begonnen mit 19, also da hat er schon begonnen, sofort dann Stellschrauben zu drehen, weil ihm der Daniel einfach gelassen hat.
Ja,
und
so cool.
Wird weiterhin auch noch so gehen. Ja. Mhm. Auch größen- und lagentechnisch wird sich einiges verändern. Der Moritz hat gesagt, jetzt im Nachhinein hätten wir natürlich gerne ein paar Dinge vorher geklärt, wie der Daniel noch da war. Also so ein bisschen die Struktur muss einfach irgendwo auf den Moritz auch umgestellt werden. Ja.
Mhm.
Weil die ist halt wirklich sehr auf diese Person Daniel Vollenweider aufgebaut, weil der hat das halt im Endeffekt allein gemacht. Ne. Da mal eine Familie, die beim Abbinden hilft und ein bisschen die Mama, die mithilft und dann halt der Moritz als Praktikant, aber das war es ja.
Ja.
Na, und es war natürlich alles auf Daniel Vollenweider aufgebaut, Punkt. Und jetzt muss man halt ein bisschen schauen, wie das für den Moritz funktioniert. Er hat gesagt, er wird gerne ein bisschen verkleinern, also so um die 4 Hektar sollen es am Schluss werden, statt diese aktuellen 6 Hektar, weil er sagt halt, schau, ich muss mal anschauen, wie ich das wirtschaftlich machen kann. Und sowas wie ein Gutswein zum Beispiel will er eigentlich komplett abschaffen. Also es gibt es aktuell, aber er sagt, eigentlich ist das ein Blödsinn, dass ich da einen Wein am Markt bringe, der 10, 12 Euro kostet, wenn ich trotzdem das 5-6-fache an Aufwand habe wie andere. Mhm. Weil er sagt, er hat pro Hektar 2000 Stunden pro Jahr, die er hackeln muss. Und im Normalfall redet es so zwischen 300 und 400 Stunden pro Hektar. Ach. Das ist halt schon extrem Sachen. Der sagt ja ganz ehrlich, wenn ich da 12 Euro Weine oder 13 Euro Weine rausbringe, zahle ich drauf. Ganz einfach. Ja. Er zahlt einfach ein paar Hort drauf.
Und gutes Wein um 20 Euro darfst du noch verkaufen, oder wirst du aus Deutschland rausgejagt oder was?
Ja, genau. Beziehungsweise ist halt dann die Frage, ob sie das irgendwie diese...
Ja, ja. Ob sie irgendwer kauft.
Mhm. Genau. Weil im Ausland ist dann eh wurscht, ob das jetzt ein gutes Wein ist oder was das ist. Hauptsache,
stimmt,
das ist geil, da ist diese Unterscheidung viel weniger da.
Ja.
Die wird eh viel mehr Deutschland und halt vielleicht so ein bisschen Österreich. Intern verstanden und sonst eh nicht. Entsprechend hat er gesagt, das muss er sich anschauen, wie er das macht, aber da ist gerade eher die Idee, das abzuschaffen. Und eben lagentechnisch diese Konzentration auf die Einzellagen, auf die Goldgrube insgesamt, weil halt da sagt, gerade da diese unterschiedlichen Einzellagen sind spannend. Auch der Schimbock wird als Monopollage sicher bleiben. Mhm. Aber zum Beispiel Gröfer-Steffensberg, also die Lage nördlich davon, oder auch der Trabacher Burgberg, also die eine Lage, die nicht rund um die Goldgrube steht, muss man sich genau anschauen, was man davon hält und was man vielleicht da wieder abgibt. Mhm. Weil da hat er gesagt, das sind halt eher Sachen gewesen, um zusätzlich noch was anzubieten. Und er würde eigentlich gern den Fokus mehr auf unterschiedliche Lagenweine setzen und unterschiedliche Einzelgewanne ausbauen quasi.
Ja.
Als wie jetzt da in die Tiefe und in die Breite auch, was den Kostenpunkt angeht, zu gehen. Weil das kann sie eigentlich nicht leisten.
Ja.
Und da muss er noch ein bisschen umbauen. Und ja, mit diesen schon sehr klaren und durchdachten Zukunftsplänen sind wir auch schon am Ende meiner Folge über das Weingut Vollenweider, den viel zu früh verstorbenen Daniel Vollenweider und seinen doch sehr, sehr großartigen Nachfolger, den Moritz Hoffmann, angelangt. Ich meine, es ist schon absoluter Wahnsinn, wenn du denkst, mit gerade einmal 29 schupft er das Ganze. Und das hört sich alles, was er erzählt, an, als würde er das alles seit 30 Jahren machen. Und es ist ganz klar, was er da machen will. Er hat so klare Vorstellungen. Und offensichtlich, wie er es erzählt, ist auch mit diesen Vorstellungen schon 2019 gekommen. Das heißt, er hat da schon gewusst. Sehr klar eigentlich, in welche Richtung es geht. Ja. Ist schon geil. Und ja, großartig, wie er das macht. Und größten Respekt dafür, wie er mit dieser schweren Geschichte umgeht und dieses Weingut weiterführt. Und ich meine, die Weine stehen fantastisch da.
Mhm.
Es ist sensationell. Also richtig, richtig cool. Und ein weiteres Danke auch noch an den lieben Max von The Art of Riesling, der mich eben darauf hingewiesen hat, dass wir endlich mal wieder Kabi trinken sollen.
Danke, Max.
Und mir den heutigen Wein und das Weingut empfohlen hat. Ebenfalls empfohlen hat mir das Weingut Vollenweider die liebe Anja schon im Mai 2023. Hat ein bisschen dauert.
Oh.
I'm sorry. Also ich habe das schon länger so am Schirm und habe dann wieder, wie der Max gesagt hat, hey, Vollenweider und dann halt im Speziellen, ihr braucht Kabi sowieso wieder mal und wurzelecht, ist richtig leiwand, kostet es, weil man dachte, ja passt, jetzt ist mir das nochmal empfohlen worden,
jetzt
mit einem
soweit,
spezifischen Wein auch noch.
Mhm.
Jetzt muss ich mir das wirklich mal anschauen. Ich habe das dann bestellt und ich meine, mit der Geschichte im Hintergrund, die natürlich tragisch, aber halt auch unglaublich spannend ist und also das gehört halt einfach gepusht, weil es ist ja Wahnsinn, was der Moritz da weiter auf die Beine stellt und dieses Vermächtnis vom Daniel gehört natürlich in die Unendlichkeit gepusht, das ist halt saugeil.
Mhm.
Weil das muss da antun, ne?
Mach
das setzt sich da als Schweizer im Jahr 2000 hin und sagt, so, ich mache jetzt in die steilsten Lagen da einfach nur mehr einen Hektar Wein und sage euch allen, wie das geht, so quasi.
Und das ist sowieso extrem wild.
Ja.
Aber auch, was der Moritz da auf die Beine stellt.
Voll.
Ne? Du musst einmal durch das Ganze durch und dann musst du aber weiter hackeln.
Ja, ja. Und also ich würde es verstehen, wenn da jetzt einmal 5 Jahrgänge komplett irgendwie schief gingen, weil halt einfach, ich meine,
weil es noch nicht geht.
Wie geht's? Ja, genau. Und der haut sowas aus, ne? Es ist einfach absolut Weltklasse.
Absolut. Ja, vielen Dank an den Max für die Empfehlung. Danke an die für die Story. Ich glaube, ich muss mich noch ein bisschen sammeln nach dieser Geschichte, weil das war schon hart.
Es ist schon arg, ja.
Aber natürlich, der Wein hilft mir. Beim Sammeln.
Ja, sicher.
Der ist wirklich, wirklich, wirklich schön. Also es macht
er wächst ja immer wieder auf.
Er weckt mich immer wieder auf, wenn ich einschlafe beim Nachdenken. So ist es. Danke dir, lieber Michi, und danke euch fürs Zuhören. Wir sind am Ende unserer Folge angelangt. Und wie immer freuen wir uns selber Feedback und Weinvorschläge von euch. Schickt uns die gerne an kedi@weinfuerwein.at oder michael@weinfuerwein.at. Achtung, die Weintipps nennen uns beide gleichzeitig schicken. Ansonsten ist es keine Überraschung mehr. Folgt uns gerne auf Spotify und auf Apple Podcasts. Wir freuen uns sehr über Bewertungen. Auf Instagram findet ihr uns unter @weinfuerwein. Dort und auf unserer Website weinfuerwein.at bereiten wir euch immer Zusammenfassung der Episoden mit Verkostungsnotizen und Co. vor. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.